Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und in diesem Podcast stellen sich KünstlerInnen vor. Es geht um die Entstehung kreativer Projekte und die Menschen dahinter. Werdegänge, Inspirationsquellen, Ziele, Sorgen und Wünsche. Die ein oder andere Abschweifung in andere Themen ist natürlich auch erlaubt. Ich selbst bin ausgebildete Schauspielerin, Theaterautorin und Theaterpädagogin. Das hier ist eine Sonderfolge von Backstage, denn heute geht es nicht um eine Person, sondern um ein bestimmtes Thema. In den letzten Jahren gab es Veränderungen im Kulturbereich, in den Rahmenbedingungen für Veranstaltungen, aber auch in der Art, wie Kultur wahrgenommen wird. Leider sind diese Veränderungen keine guten. Finanzielle Förderungen werden gestrichen, Veranstaltungen sind nicht mehr so gut besucht, immer wieder gibt es kurzfristige Absagen und Ausfälle. Kultur ist für den Staat, das Land und die Kommune eine freiwillige Leistung. Das liegt daran, dass Kultur nicht als Staatsziel im Grundgesetz und damit nicht als Pflichtaufgabe verankert ist. Aber was ist denn eigentlich Kultur? Warum muss sie gefördert werden? Welche Arten der Kulturförderung gibt es? Über all das tausche ich mich in dieser Podcast-Folge mit Michael Landgraf aus Neustadt an der Weinstraße aus, der mich für unser Gespräch zu Hause besucht hat. Hallo Michael.
Ja, hallo Leni.
Schön, dass du da bist. Wer diesen Podcast schon ganz lange verfolgt, der hat dich schon mal hier gehört, weil das ist jetzt inzwischen fast 5 Jahre her, dass du hier zu Gast warst, eine der ersten Folgen. Da ging es um dich und um das Bibelmuseum, das du leitest in Neustadt.
Ja.
Und heute sind wir eher zu einer Sonderfolge zusammengekommen. Mhm. Aber ich stelle dich trotzdem noch mal kurz vor, denn du machst unglaublich viel. Du bist Schriftsteller, Theologe, Dozent. Du leitest das Pfälzische Bibelmuseum in Neustadt. Du bist Generalsekretär des PEN Deutschland, Kulturbotschafter, aktuell auch Präsident des Lions Club in Neustadt-Weinstraße. Habe ich was vergessen?
Nee, alles gut.
Hast du auch Hobbys?
Mein Hobby ist Schreiben, ja.
Ja, gut, okay, wunderbar. Ja, es soll ja jetzt heute um das Thema Kulturförderung gehen. Was ist eigentlich Kulturförderung? Wozu braucht sie? Was ist Kultur? Wie kamst du drauf, dass wir da mal drüber sprechen sollten?
Solche Anlässe haben natürlich meistens auch einen Hintergrund, der sehr aktuell ist. Wir haben im Moment eine Situation, in der ich im Moment glaube, dass es der Kultur nicht so gut geht. Es hat viele Gründe. Mhm. Darüber könnte man vielleicht auch gleich nochmal ins Detail gehen. Aber ich merke so allgemein, ob ich jetzt bei Kulturveranstaltungen selber bin, ob wir selber Kulturveranstaltungen organisieren, da hat sich doch wirklich dramatisch was verändert, in den Rahmenbedingungen, aber auch in dem, wie Kultur wahrgenommen wird.
Ja. Ja, ist ja auch immer wieder Thema hier im Podcast, gerade auch was es angeht, wie es während Corona war, wie es danach auf einmal wieder war und dass es da auch Änderungen gibt. Ich glaube, ich würde erstmal damit anfangen zu sagen, was ist denn überhaupt Kultur, was fällt denn überhaupt darunter und warum ist Kultur wichtig? Und dazu hatte ich mir nochmal einen anderen Podcast angehört als Vorbereitung, wo ich mal zu Gast gewesen bin, der heißt On Air, der Blasmusik-Podcast. Und da haben wir in einer größeren Runde, ich glaube, wir waren zu viert, darüber gesprochen, was ist eigentlich Kultur? Die Folge kann ich auch gerne nochmal verlinken. Und da kam so ein bisschen raus, dass Kultur vor allem was Urmenschliches ist. Also, dass wir schon, ne, Höhlenmenschen haben schon an die Wände gemalt und haben sich dadurch Geschichten erzählt. Überhaupt das Geschichten erzählen am Lagerfeuer und durch Geschichten lernen, sich identifizieren, sich wo reinfühlen. Ja, ist ja nicht was, was wir erst seit gestern machen.
So. Genau.
Ja.
Da ich ja auch studierter Historiker bin, wäre ich ja natürlich auch mit der Geschichtskiste gekommen.
Ja.
Ja, das ist auch wirklich fantastisch, ob das jetzt Höhlenmalereien sind oder die erste geschnitzte Flöte, die sozusagen ein Beispiel ist für Kultur, die man gefunden hat. Kultur begleitet uns Menschen eigentlich schon, seit wir wahrscheinlich denken können in irgendeiner Form und gehört für mich deswegen auch wie die Luft zum Atmen eins zum Menschsein dazu. Also das heißt, ohne Kultur kann ich mir ein Menschsein nicht denken. Also einfach zu sagen, okay, Kultur, das ist etwas, was mit mir selber nichts zu tun hat als Mensch, das ist, glaube ich, für mich auszuschließen.
Ja.
Ja. Also insofern, wenn wir über Kultur nachdenken, dann müssen wir eigentlich im Grunde ganz breit auch drüber nachdenken, was macht denn uns als Mensch aus?
Mhm. Und auch als Gesellschaft, ne? Das gehört ja auch zum Gesellschaftsbild dazu, zum Zeitgeist. Und,
Dass ich nicht ohne ein Du auskommt, wie Martin Buber, der alte Philosoph, der bei uns ja in Blickweite gewohnt hat. Mhm. Ein Ich wird nur durch ein Du zum Ich, war der Schlüsselsatz seiner dialogischen Philosophie. Gehört beides natürlich zusammen. Ein Mensch ist eigentlich nur in der Menschheit auch denkbar. Er kann ja nicht sich selber sozusagen großziehen und selber beeinflussen. Mhm. Also Kultur prägt den Menschen ja auch von Kindesbeinen
an. Ja. Und ist halt auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, aber auch des Zeitgeistes. Ne? Also wenn wir ja zurückblicken wollen in irgendeine Epoche und wollen wissen, wie war es denn damals, dann schauen wir, was wurde für Musik gespielt, was wurden für Bilder gemalt, was wurden für Theaterstücke aufgeführt, was wurden und für Geschichten erzählt.
Genau, was haben Literaten geschrieben? Ne?
Was haben Literaten geschrieben? Entschuldigung, die wichtigste der Kunstsparten.
Aber das ist natürlich ein wunderbares Dokument, wenn man in dieser Vielfalt einfach mal schaut, wie man sich kulturell ausgedrückt hat, dann erfasst du eine Epoche wirklich. Ja.
Mhm. Ja. Und wir hatten es auch noch in dieser Podcast-Folge von dem Gemeinschaftlichen, was es bildet, dieses gemeinsame Erleben von etwas, was richtig identitätsstiftend sein kann oder Zugehörigkeit bringen kann zu einer Gruppe. Mhm. Ja. Genau. Ja, wie würdest du denn sagen, ist die aktuelle Lage der Kultur in Deutschland? Weil du jetzt auch vorhin schon gemeint hast, es ist aktuell schwierig für die Kultur. Warum?
Ja. Also unser Empfinden, glaube ich, alle, die Veranstaltungen anbieten, ist ja, dass wir spüren, dass es eben durch die Pandemie dann doch einen Wechsel gab. Also wir hatten früher vollere Häuser, wir hatten früher vollere Räume, wenn wir Kultur angeboten haben. Also wir spüren, da ist ein Bruch, da ist noch lange nicht überwunden. Gleichzeitig spüren wir aber auch, wenn wir verantwortlich dann eine Veranstaltung vorbereiten, dass Rahmenbedingungen schwieriger geworden sind. Also wir merken das bei den ganz simplen Festen, wenn plötzlich darüber diskutiert wird, ob wir jetzt Weihnachtslieder spielen dürfen auf den Weihnachtsmärkten. Da fängt schon an, wenn ich eine Lesung mache und dann wird erstmal darüber diskutiert. Ich mache seit 15 Jahren Lesungen auf dem Weihnachtsmarkt in Neustadt. Immer die Weihnachtsgeschichte auf Felsisch. Da habe ich mal vor 15 Jahren ein Buch geschrieben. Seitdem darf ich die lesen. Es war nie ein Thema, dass man Musikbläser, dass die Musik spielen. Zum ersten Mal in diesem Jahr wurde gefragt, sind das GEMA-pflichtige Stücke und solche Sachen. Also das heißt, hier spielen auch Rahmenbedingungen mit rein, die jetzt neu sind. Und das nächste ist, wir spüren aber auch, dass die ganze Kulturförderung, das ist so ein dritter Bereich, im Moment in einer gewissen Schwebe hängt. Wir hatten irgendwie klare Linien vor Corona, die waren nicht immer gut, aber da war eine gewisse Klarheit drin, da wusstest du, was du machen kannst. Dann gab es Corona und da gab es erfreulicherweise ein sehr feines Programm, das hieß Neustart Kultur. Das betraf alle Kulturbereiche und da half man mit Nottropfen, muss man das wirklich sagen, weil wenn da ein totaler Verdienstausfall bei einer Künstlerin, bei einem Künstler da ist, der vorher eigentlich nur von Aufführungen gelebt hat, dann hat dieser Nottropfen auch nicht viel bewirkt, aber er war zumindest mal da. Mhm. Derzeit sind alle, die diese Kulturangebote gemacht haben, nur noch am Schreibtisch und müssen alle Maßnahmen nochmal neu begründen und nochmal neu strukturiert bearbeiten, heißt im Grunde genommen. Wir sind jetzt auf einer ganz anderen Ebene beschäftigt und zwar nicht kreativ Anträge zu schreiben, sondern müssen erstmal die Nacharbeit nochmal leisten, weil sich Rahmenbedingungen geändert haben im Nachhinein und gleichzeitig spüren wir, dass wir eigentlich gar keine Förderung mehr in weiter Flur haben. Mhm. Also im Moment gibt es eine gewisse Schwebe, die hängt einfach damit auch zusammen, dass ich jetzt gerade letzte Woche im Bundeskanzleramt die Kulturverantwortlichen auch zusammengesetzt haben. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden. Mhm. Aber es ist im Moment gerade eine Hängepartie bei vielen Bereichen. Also gerade im Bereich Literatur wüsste ich im Moment nirgends, wo ich einen Antrag schreiben kann auf Bundesebene. Und auf Landesebene sind wir ja immer gefangen in diesen Förderanträgen, die im Land Rheinland-Pfalz ja über den sogenannten Kultursommer laufen. Ja. Und die müssen ja thematisch immer sehr eng sozusagen ausgeschrieben sein. Aber ich weiß nicht, wie geht's denn bei euch da im Theater?
Also speziell im Theater in der Kurve betrifft mich das ganze Thema, weil wir festgestellt haben, dass Förderanträge, bei denen wir, ich sag mal, vor ein paar Jahren noch immer locker eine Zusage bekommen haben, wo wir auch immer gewusst haben, wir passen voll in das Profil oder in die Anforderungen dafür, dass die uns plötzlich abgelehnt werden. Hm. Und das betrifft jetzt aktuell gerade unsere Kinder- und Jugendarbeit sehr stark. Ja. Es gibt eine Jugendtheatergruppe, die leite ich seit vielen Jahren zusammen mit meinem Bruder, aber die leitet sich auch so ein bisschen selbst. Hm. Und wir haben 2 Förderanträge gestellt in den letzten Monaten und die wurden beide abgelehnt. Hm. Und auch ein bisschen unklar, warum eigentlich. Hm. Hm. Es läuft jetzt tatsächlich im Moment so, dass ich diese Arbeit mit der Jugendgruppe ehrenamtlich weiterführe, weil es sonst diese Jugendgruppe einfach nicht mehr gäbe. Hm. Und das möchte ich nicht. Und nur das ist natürlich halt auch keine Lösung. Weil das ist Arbeit, die ich da mache. Die kann ich auch nur machen, weil ich eine Ausbildung hinten dran habe. Das ist also auch nicht irgendwie hobbymäßig mal so ein bisschen Kinder anleiten, sondern das ist schon auch mit einem Ziel und da soll auch eine Produktion entstehen, die sie jetzt im Sommer auch aufführen wollen und so. Mhm. Das ist eine Arbeit, die eigentlich finanziert gehört. Mhm. Aber ohne so eine Förderung gibt's halt bei uns auch keinen Topf dafür. Also wir haben keine Mittel, da jetzt irgendwie nochmal geldlose zu machen. Ja. So.
Also beim Penn spüren wir zum Beispiel, wir haben permanente Förderungen bekommen und diese permanente Förderung ging über 30 Jahre. Ich sag ganz konkret, da geht es ums Auswärtige Amt, das uns unsere Arbeit, unsere Reisetätigkeit unterstützt hat. Vielleicht zum Hintergrund, der PEN Deutschland ist ja eine Schriftstellerorganisation, der sich jetzt nicht nur um die eigenen Schriftsteller kümmert, dass es denen gut geht, sondern der PEN hat jetzt eine 100-jährige Geschichte. Und in dieser 100-jährigen Geschichte haben Schriftsteller in Deutschland natürlich viel erlebt. Wir alle kennen die Zeit in den 1930er Jahren, als es nämlich dann keinen PEN mehr gab. Es gab dann eine nationalsozialistische Schriftstellervereinigung und die ganzen PEN-Autoren waren im Ausland gesessen, haben einen Auslands-PEN gegründet, den es überhaupt heute noch gibt, also der Exil-PEN. Mhm. Und aus dieser historischen Verantwortung heraus hat der PEN natürlich auch die Aufgabe heute, dass es sich um verfolgte Schriftsteller in der Welt kümmert. Gerade der deutsche PEN. Mhm. Also er hat selber so eine Geschichte gehabt. Erich Kästner war lange Jahr beispielsweise Präsident des deutschen PENs. Der hat 1933 zuschauen müssen, wie seine Bücher verbrannt wurden. Mhm. Ne? Andere wie Heinrich und Thomas Mann waren im Ausland. Übrigens Heinrich Mann war der erste PEN-Präsident des Exil-PEN. Ne? Also das heißt, die kamen ja dann aber auch dann wieder zurück und haben dann letztlich ganz stark eben dran gearbeitet, dass eben das Programm Writers in Prison, Writers at Risk, so heißt eines der Programme des PEN, ganz stark eben auch im Blick nehmen, dass es, auch wenn es jetzt den deutschen Autoren im Land besser geht, auch wenn die Freiheit des Wortes da gewährleistet ist, dann gibt es immer noch Brandherde in der Welt, wo das nicht der Fall ist. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Schwerpunkt von uns. Und ein zweiter Schwerpunkt ist auch, dass wir Autorinnen, die es geschafft haben, dann doch zu fliehen, eben aus dieser bedrängten Situation, dass wir hier ihnen ein Stipendium ermöglichen über die Bundesregierung. Also das ist ein von Bundesmitteln gefördertes Programm. Aber um einfach hier auch aktiv sein zu können, gerade in dieser Auslandstätigkeit, wurden wir die ganze Zeit vom Auswärtigen Amt permanent mit Reisemitteln gefördert. Wir haben auch gleichzeitig Berichte abgegeben. Das heißt, das Auswärtige Amt war dann auch immer informiert. Mhm. Und aus diesen permanenten Förderungen, die wurde gestrichen. Es hieß, ja, ihr könnt ja irgendwelche Projekte beantragen. Und das merken wir übrigens im Kulturbereich überall, dass solche permanenten Förderungen auch im Land gar nicht mehr möglich sind. Also du machst eine gute Jugendarbeit in der Theaterszene, beispielsweise jetzt bei dir. Und dann wird gesagt, nee, das sind ja permanente Maßnahmen, das fördern wir nicht mehr. Wir wollen nur noch gezielt Projekte fördern. Und da musst du dir jedes Jahr neue Projektidee einfallen lassen. Das kostet dich viel Zeit wieder am Schreibtisch. Mhm. Da musst du es dann so formulieren, dass es auch noch angenommen wird, sonst ist deine Zeit ja flöten. Mhm. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit, dass wir im Kulturbereich genau dieses Phänomen haben, überall, dass eigentlich im Grunde diese permanente Förderung von Institutionen oder von so Kreisen, wie du das machst, dann wegfällt und du dir eigentlich immer wieder sozusagen ein neues Setting schaffen musst. Und das kostet natürlich zusätzlich zu der kreativen Arbeit, die du machst, ob als Schriftsteller oder im Theater, kostet nochmal ziemlich viel Hirnschmalz, um das im Grunde genommen auch dann bewerkstelligen zu können. Und das macht sich, glaube ich, kein Verwaltungs- Mensch, der solche Dinge festlegt, klar, dass dann einfach so viel Kräfte auch aus dem kreativen Bereich abfließen in diese Verwaltung.
Ja, genau. Und es ist halt eben auch nicht mit einer Startförderung irgendwie getan. Ja. Es geht darum, dass eine Arbeit permanent laufen muss.
Ja.
Da würde ich kurz was erzählen von LaProft. LaProft ist der Landesverband professioneller freier Theater Rheinland-Pfalz. Da bin ich auch Mitglied drin. Und der befragt seit 2008 einmal jährlich eine repräsentative Zahl professioneller freier Theater in Rheinland-Pfalz ihre Arbeitssituation und untersucht da eben auch die Wirksamkeit von verschiedenen Landesprogrammen, von Förderungen.
Ja.
Ich habe die Zahlen von 2022 mal rausgesucht, weil von 23 werden sie gerade erst erörtert. Da haben 100% der Befragten mindestens einmalig Fördermittel für ihre künstlerische Arbeit erhalten. Mhm. Aber 68% dieser freien, professionellen Theaterschaffenden konnten nicht allein von ihrer künstlerischen Arbeit leben und waren angewiesen auf Nebentätigkeiten und oder Wirtschaftshilfen. Mhm. Also es ist einfach eine Sache, dass es permanent etwas geben muss, was uns hält, weil wir sonst die ganze Zeit in so einer Schwebe, wie du sagst, sind und immer Angst haben, weil nach der Förderung ist vor der nächsten Förderung.
Ja. Ne? Ja. Ja. Also da gibt's natürlich ein grundsätzliches und prinzipielles Problem, das dahinter steckt. Das ist vielleicht auch bei vielen in der Bevölkerung so, dass sie sagen, okay, komm, ob ich jetzt in eine kulturelle Veranstaltung reingehe oder ob ich mir jetzt ein Buch kaufe, das ist jetzt Hobby, das ist jetzt irgendwie etwas, was nicht mit meinem Pflichtbereich meines Lebens zu tun hat, der vielleicht Essen einkaufen und eine Wohnung haben oder sowas ist. Mhm. Das spiegelt sich leider auch in unseren gesetzlichen Rahmenbedingungen wider. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden ja geregelt über das Grundgesetz und da ist erstaunlicherweise Kultur nicht erwähnt.
Ja.
Und das ist einfach so ein grundsätzliches Problem, was man vor vielen Jahren schon erkannt hat. Also schon in den 90er Jahren hat man das erkannt. Und dann war man immer wieder daran, dass man eben Kultur im Grundgesetz auch festschreibt. Hat sogar jetzt unter der Vorgängerregierung auch einen konkreten Platz gefunden im Grundgesetz und eine Formel gefunden. Also diese Formel heißt ganz einfach, der Staat schützt und fördert die Kultur und das sozusagen in einem Artikel 20b des Grundgesetzes verortet. Das klingt erstmal ja so ein bisschen lapidar, okay, das Grundgesetz gibt's oder so, aber letztlich ist das eine Basis. Das Grundgesetz ist ja sozusagen die Leitlinie und die Richtlinie auch für Gesetzgebungen.
Ja.
Wenn du Kultur gar nicht drin hast, dann ist letztlich die Kultur keine Pflichtaufgabe eines Staates, eines Landes oder einer Kommune, sondern es ist Kür, es ist reine Kür. Mhm. So, und jetzt kommen wir in eine Situation, in denen viele Gemeinden, viele Kommunen sind. Die Länder, die Kommunen, also vor allen Dingen die Kommunen stehen mit dem Rücken zur Wand. Sie haben extrem viele Pflichtaufgaben zu erfüllen und diese Pflichtaufgaben sind beispielsweise natürlich irgendwo im sozialen Bereich angesiedelt. Das steht auch alles im Grundgesetz drin. Die sind natürlich im Bereich Schulen angesiedelt. Das muss eine Kommune sozusagen stemmen. Und auch da ist ja vieles im Argen, wie wir wissen, wenn wir im Schulbereich tätig sind. Aber gleichzeitig im Grunde gibt es natürlich auch das Angebot der Kultur. Und jetzt bin ich ja auch Stadtrat hier in Neustadt an der Weinstraße und kann einfach da mal schildern, wie dann letztlich dann oft Diskussionen im Haushalt ablaufen. Mhm. Wir haben ja immer im Dezember unsere Haushaltsgespräche und dann wird immer geschaut, was sind die Pflichtbereiche. Und wenn der Kommune extrem viele Pflichtbereiche hat, dann heißt es natürlich, ja, wo kann man und wo muss man sparen, weil sonst die Rechnungsprüfungsbehörde, also bei uns heißt die ADD, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, weil die sonst kommt und einem auf die Finger haut und sagt, ja, was macht ihr denn da? Mhm. Eure Pflichtbereiche habt ihr gefälligst zu erfüllen, aber den Kürbereich, das ist doch Kür.
Mhm.
Und solange wir in dieser Falle gefangen sind, dass Kultur quasi zur Kür gehört, dann kommen wir als Kulturschaffende auch an bestimmte Grenzen, kommen da auch nicht weiter. Mhm. Und da kann man sogar einer Kommune den Vorwurf gar nicht machen, weil letztlich im Grunde genommen der Gesetzgeber und letztlich der Bundestag hier entscheiden muss.
Mhm.
Es gibt vielleicht da noch einen kleinen spannenden Hinweis. Die jetzige Vorlage, die hätte entschieden werden sollen in dieser Regierung, stammt von der Vorgängerregierung. Und da war interessanterweise die Kulturverantwortliche gehörte einer Partei an, die jetzt gegen diese Formel ist, die quasi aus ihrer eigenen Partei kommt, weil sie jetzt zur Opposition gehört. Also solche Spiele auf Kosten der Kulturschaffenden letztlich werden da eben auf dieser politischen Ebene ausgetragen. Und die direkte Konsequenz ist es auch wirklich dann, dass weiterhin dadurch, dass man eine Zweidrittelmehrheit braucht im Bundestag, um eine Grundgesetzänderung durchzuführen und ohne diese Partei, die eine gewisse Größe mitbringt, ist es nicht zu machen, dass es dann eben für die Kultur letztlich weiterhin dabei bleibt, dass man eben im Kürbereich ist.
Ich würde bei dem Kommunalen gerade mal auf zwei Beispiele noch eingehen, die jetzt auch ganz aktuell gerade waren oder sind. Das eine ist vom Theater Alte Werkstatt in Frankenthal. Die haben auch diese Situation sehr öffentlich geteilt auf ihrer Facebook-Seite, in ihrem Newsletter. Deswegen würde ich das jetzt hier einfach auch nochmal erzählen, was da passiert ist. Ich zitiere einfach mal. Unser kleines Theater konnte mit Komödien, dem Open Air in Groß-Karlbach und unserem Kindertheater letztes Jahr über 24.000 Zuschauer begeistern. Da wir hohe Miete zahlen, sind wir auf Unterstützung der Stadt Frankenthal angewiesen. Im Jahr 2022 haben wir von der Stadt nur 45% der üblichen Förderung und 2023 die seit Jahrzehnten gewährte Verdopplung der Spenden von 25.000 Euro nicht erhalten. Daher geraten wir nun unverschuldet in finanzielle Nöte. Uns fehlen im Augenblick 25.000 Euro, um weiterarbeiten zu können. Die haben dann tatsächlich zwischendurch überlegt, ob sie ihren Theaterbetrieb einfach mal für einen halben Monat einstellen und mal schauen, ob das vielleicht als Hilferuf irgendwie gewertet wird. Nur da sie so öffentlich und offen mit dieser Situation umgegangen sind, ist tatsächlich auch was sehr Schönes passiert, denn es kam eine Masse an Spenden rein ans Theater. Und tatsächlich hat sich auch inzwischen die Stadtverwaltung Frankenthal bei ihnen gemeldet und hat ihnen jetzt nachträglich diese Spendenverdopplung für 2023 auch nochmal zugesagt. Das heißt, sie sind jetzt erstmal wieder aus dem Gröbsten draußen. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass man ständig Angst haben muss, dass sowas vor der Tür steht, weil es war auch völlig unangekündigt. Und genauso, das ist eine kürzere Geschichte, war es beim Schawarusch-Theater in Herxheim, die auch von heute auf morgen gesagt bekommen haben, da gehen irgendwie, ich glaube, 50% der institutionellen Förderungen kommen jetzt nicht mehr. Punkt.
Ja.
Und dann standen sie da und dachten, ja, was machen wir denn jetzt? Ja.
Genau.
Ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie es aktuell ist beim Schawarusch-Theater, also wie es da weiterging und wie die aktuell damit umgehen, das weiß ich aktuell nicht. Das habe ich gerade noch nicht rausfinden können, aber ich weiß, dass das erst ein paar Monate her ist, dass die damit zu kämpfen hatten.
Ja, vielleicht müssen wir noch mal kurz vielleicht sagen, also institutionelle Förderung heißt letztlich, dass es eben so eine Basisfinanzierung gibt von Seiten des Landes, des Bundes, wie auch immer, für eine kulturelle Institution, damit sie überhaupt gibt.
Ja.
Also wir hätten viele Staatstheater nicht, wenn es nicht eine Basisförderung gibt. Wenn die Theater, die Staatstheater jedes Mal im Grunde schauen müssten, wie sie Projekte generieren, dass es überhaupt gibt, dann gäbe es kein Staatstheater in Deutschland oder eben ein freies Theater genauso. Und das hat er zum Glück ja auch gut organisiert. Ich war lange am Runden Tisch Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. Da habe ich den Labrov als sehr konstruktiv, energisch auch für die Sache einstehend erlebt. Zum Glück gibt es solche runden Tische ab und an mal. Ich kann im Moment nicht sagen, wie das im Land Rheinland-Pfalz ist. Ich habe also nichts mehr davon gehört. Im Bund gibt es das, dem Kreis gehöre ich an. Das ist eben der Deutsche Kulturrat. Und der Deutsche Kulturrat besteht aus neuen Branchen. Dazu zählt natürlich auch das Theater. Dazu zählen die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die bildenden Künstler. Neulich haben wir gerade eine neunte Gattung mit aufgenommen. Das sind die Fotografen, die Professionellen. Mhm. Die sind ja auch im Kunstbereich, Kulturbereich ja unterwegs. Film natürlich ist dabei. Und dieses Gremium tagt in der Regel in Berlin mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar öfters, um konkrete Dinge zum Beispiel zu besprechen. Also wir haben im letzten Herbst zweimal getagt. Da ging es dann auch um die Frage, wie KI sich auswirkt jetzt auch auf die ganze Kulturszene, weil gerade für uns Schriftsteller und Schriftsteller ist völlig klar, dass viele unserer Werke, die digital über E-Book erwerbbar sind, dass die benutzt werden, um neue Romane durch ChatGPT zu generieren. Und du kannst es eigentlich nur ansatzweise erahnen, wo deine Texte drin verwoben sind.
Ne? Ist aber bei den FotografInnen wahrscheinlich auch
genau,
Thema, ne?
So ist es, genau. Bei den Filmleuten auch, weil um neue Filme zu generieren, brauchst du natürlich erstmal eine Futter, eine Basis und so weiter. Ne? Genau. Und darum kümmert sich der Deutsche Kulturrat, aber eben auch um die Frage, wir haben mit Olaf Zimmermann, Sprecher, der im Grunde sehr akzentuiert auch der Bundesregierung gegenüber treten kann und das auch wirklich ganz famos macht. Also wirklich, da sind wir ganz happy. Und dennoch spüren wir kommen im Moment immer noch nicht aus der Falle raus, gerade durch die Entscheidung vom letzten Herbst, im September, wie gesagt, des Bundeskulturausschusses, der wieder abgelehnt hat, quasi die Abstimmung freizugeben, dass Kultur ins Grundgesetz reinkommt und dadurch auch Staatsziel wird.
Wir hatten es vorhin noch von der Corona-Zeit. Wie war es davor? Wie war es während Corona? Wie war es danach? Wie empfindest du das?
Ja, ich empfinde es als im Moment gerade sehr zaghaft. Also alles, was wir tun, jede Veranstaltung, überlegen sich die Leute sehr kurzfristig. Also ich muss jetzt gerade wahrscheinlich in der nächsten Woche eine große Veranstaltung absagen, wo wir einfach eine gewisse Anzahl an Leuten brauchen, damit die überhaupt zustande kommt. Die haben wir ausgeschrieben, die wäre vor Corona in der Zahl erreicht worden. Und jetzt haben wir wirklich eine ganz große Schwierigkeit. Wir bleiben bei der Veranstaltung, die 200 Leute braucht, bei 100 Leute stagnierend stehen, sind uns aber sicher, dass kurzfristig vielleicht dann doch viele noch dazukommen, weil die Anmeldezahlen auch im Theaterbereich, im Konzertbereich ist alles sehr kurzfristig.
Ja.
Also das heißt, so eine langfristige Buchung traut man sich nicht mehr zu. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Menschen sehr verunsichert waren, haben vielleicht auch Geld verloren in der Corona-Zeit, wo sie eben dann irgendwas gebucht haben, langfristig nicht zurückbekommen haben.
Ja, oder ständig enttäuscht wurden, ne? Weil sie haben dann immer Karten im Kühlschrank hängen und dann wird es abgesagt.
So ist es. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, du kannst kein Konzert planen. Du kannst keine Veranstaltung planen, wenn du irgendwie einen Monat vorher erst anfängst, quasi das Ganze zu organisieren. Also ich bin jetzt gerade mittendrin in der Vorbereitung von dem ersten großen pfälzischen Festival, das hier stattfindet vom 31.05. bis zum 2.6. Die Veranstalter machen das quasi auf eigenes Risiko, haben schon die großen Bands und die Mundart-Leute in der Pfalz angesprochen. Ich bin ja schriftstellerisch ja auch im Bereich Mundart unterwegs und organisiere deswegen auch hier mit und hole die großen der Mundart-Literatur auch zusammen. Aber wir schwitzen jetzt logischerweise, ne? Also ob das alles im Grunde genommen so funktionieren kann. Weil hier trägt nicht irgendeine Kommune das Risiko, sondern hier tragen die Privatpersonen das Risiko. Und wir wissen genau, dass viele sagen, ach, ich mache es davon abhängig, ob es vielleicht an dem Wochenende regnet, weil so 3 Tage wie Woodstock im Regen will vielleicht auch keiner erleben, aber so.
Das ist so. Schön am Schlaf, ja.
Genau, ja. Wobei, das soll ja ziemlich Spaß gemacht haben. Wenn man das
hat bestimmt auch was, ja.
Genau, aber vor der Unsicherheit stehen wir alle.
Ja.
Wir müssen planen. Wir wollen gerne ja aktiv sein auf der Bühne. Leni, ich guck dich an.
Ja.
Ich weiß, wie lebendig du auf der Bühne irgendwie auch alles präsentierst, aber trotzdem müssen wir immer schauen, wenn wir etwas planen, kriegen wir die Bude voll. Ne?
Ja, genau. Ja. Und als Veranstalter finde ich das auch total schwierig, weil man ja auch vorher gerne wüsste, können wir denn den Künstler, die Künstlerin überhaupt bezahlen, die
so
da kommt?
Das,
wenn die jetzt von weiter weg anreist und wir wissen, da kommen 10 Zuschauer, lassen wir es stattfinden oder nicht?
Ja,
und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf drin, dass Veranstaltungen wieder ausfallen müssen, dann werden die Leute wieder enttäuscht und kaufen sich beim nächsten Mal keine Karte mehr. Also es ist,
ich habe auch noch so ein Beispiel, wo man merkt, wie schwierig das ist, dieses Hin und Her zwischen den Pflicht- und den Küraufgaben. Wir haben seit 35 Jahren hatten wir einen Mundart-Wettbewerb, wo Schluss 200, 300 Leute zum Finale kamen. Mhm. Also eine sehr große Veranstaltung. Mhm. Wir haben 2 große Mundart-Wettbewerbe, die jährlich ausgetragen werden in der Pfalz, Bockenheim und Dannstadt. Und wir wurden jetzt relativ kurzfristig erst informiert, dass es in dem Jahr nicht stattfinden kann, weil das von der Kommune organisiert wird und die einfach mit den Pflichtaufgaben, vor allen Dingen jetzt in dem Jahr, wo Europa- und Kommunalwahlen sind, so dermaßen zu sind, keinen freistellen können, der da sich drum kümmert. Und dann auf einmal hast du eine Tradition von 35 Jahren, die abbricht, einfach weil auch eine Kommune sagen musste, wir kriegen das Personal nicht mehr gestemmt, wir kriegen es nicht mehr gebacken. Also das ist für uns jetzt hier in der Region, in der Pfalz, ist es schon eine sehr einschneidende Geschichte, weil natürlich konnten die Literatinnen und Literaten, die sich jetzt so in Mundart, in Prosa, in Lyrik oder im Lied, wir haben so drei Gattungen, die da vortragen durften, waren da schon in der Vorbereitung. Wir hatten schon einige Einsendungen. Wir haben bis zu 100 Einsendungen in den drei Kategorien. Wow. Ja. Also das heißt, es ist ein richtig fetter, großer Wettbewerb. Und für dich als Theaterfrau, wir haben ab und an auch immer wieder auch das Thema Mundarttheater da auch mit dabei. Da haben wir auch einen Experten in unserer Jury dafür. Aber es wird jetzt abgesagt und wirklich aus dem Grund, dass es eben
Das ist ganz sicher.
Wahnsinn. Dass es eben eine Küraufgabe ist, einer Gemeinde, einer Kommune sowas zu machen und keine Pflicht.
Ja. Was kann man denn machen?
Ja, die Bundesregierung bzw. die Kulturverbände überlegen sich ja schon. Sie merken ja schon, dass du eigentlich im Grunde mit deinen Einnahmen nicht leben kannst. Im Moment gibt es gerade Gespräche. Letzte Woche wurde ins Bundeskanzleramt eingeladen von der Beauftragten für Kultur und Medien, die das Ganze eben auch mitmoderiert mit dem Deutschen Kulturrat, dass es eben ein Modell von Honoraruntergrenzen gibt, also sozusagen Basishonorare. Das heißt, wenn dich jemand einlädt, dann muss er ein Basishonorar zahlen. Das ist noch nicht ganz ausgeklügelt, wie hoch das sein soll, aber eines, das dir zumindest mal dieses Geschachere erspart, wo du immer wieder auch merkst, da würde dich jemand gerne einladen, aber der hat irgendwie nur 50 Euro, dass er dich geben will für einen Abend Theater oder so, ne? Und das vielleicht auch gar nicht anders kann. Also da werden jetzt gewisse Dinge vorbereitet, die ab dem 1. Juli schon 2024 in Kraft treten sollen. Ich sehe das ein bisschen ambivalent, jetzt gerade für den literarischen Bereich, vielleicht geht das für den Kulturbereich ja auch so, weil letztlich sich dann viele, die literarische Veranstaltungen anbieten, aber wirklich das Geld nicht haben und dann auch mit einem das Gespräch deswegen suchen, weil sie gerne eine literarische Veranstaltung hätten, aber dann eben auch eine gewisse Grenze von einem Honorar hätten, sich das schlichtweg nicht mehr leisten können oder vielleicht sich nur ein Literaten statt drei einladen könnten oder sowas. Also ich sehe das Ganze noch nicht so als noch nicht zu Ende gedacht, weil letztlich im Grunde du brauchst ja auch die Anbieter, die Basishonorare dann komplett auch zahlen können. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es eben im Kulturbereich dann eben ein Programm gibt, dass jetzt ein Anbieter, sei es vielleicht lädt ich jetzt eine Schule ein beispielsweise, ne, mit deinem Theaterstück, du bist ja auch ganz viel an Schulen unterwegs, mit sehr wertvollen Stücken. Jetzt lädt ich eine Schule ein, die Schule hat vielleicht keinen Förderverein oder kein Geld im Förderverein mehr und kann dann aber vielleicht mit wenig Geld noch einen Antrag stellen bei einer Bundesbehörde, bei einer Landesbehörde, das ist vielleicht eine Sache, dass das eben aufgestockt wird oder sowas, dass das Basishonorar bezahlt wird. Wenn das passiert, dann wären wir alle froh. Im Moment ist bei den Schriftstellern so eine Lösung angedacht, dass das über den Deutschen Literaturfonds läuft, aber das ist noch nicht zu Ende. Da müssen wir jetzt einfach auch mal abwarten, was da passiert.
Es gibt von Laproft den Aufführungskatalog.
Ja.
Der funktioniert so, dass nicht kommerzielle Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, aber auch Kommunen freie professionelle Theaterproduktionen einladen können zu sich. Und ein Teil der Gage wird dann vom Land bezahlt. Das läuft über diese Förderung dieses Katalogs. So, den kann man sich auch online angucken, runterladen und sich dann einfach bei den Künstlern melden und sagen, hey, komm vorbei. Und dann bei kompletter Förderung zahlt eben dann der Veranstalter nur 50% und die anderen 50% das Land.
Genau, das ist sehr löblich, wenn es funktioniert. Im schulischen Bereich kenne ich auch viele Förderer. Also ich werde jetzt demnächst mal mit einer großen Chemiefirma sprechen, weil ich weiß, dass die Schulförderung machen. Und da kann man vielleicht mal schauen, ob man nicht mit dem Schriftstellerverband sozusagen und der Firma zusammen irgendwie ein Programm entwickelt, dass man eben diese professionellen Schriftsteller dann auch für Schullesungen gewinnen kann. Und die Fördertöpfe müssen dann nicht unbedingt von staatlicher Seite sein, sondern kann vielleicht auch über den Bereich dann auch laufen. Aber Aber letztlich braucht es ein Konzept, weil ich glaube, dass viele Träger nicht in der Lage sind, diese Basishonorare zu zahlen, die so jetzt im Moment gerade diskutiert werden. Ja. Und dann fällt Kultur auch in dem Bereich aus. Also ich denke jetzt beispielsweise, wo finden oft Lesungen statt? Beispielsweise jetzt ein Seniorenangebot einer Stadt oder im Kinderbereich, erlebt mal einen Schriftsteller, da kommt dann beispielsweise mein Freund Stefan Gemmel, ganz begabter Kinderbuchautor, der aber auch ein Performer ist, sondersgleichen. Übrigens dreifacher Lese-Weltrekordler, der hat mal das Frankfurter Waldstadion vollgekriegt mit Kindern bei einer Lesung und
Oh
solche Dinge. Ja,
Gott,
nee,
okay.
also nee, also es ist ein richtig super Typ, aber auch der muss natürlich von leben. Ne? Das heißt, der war früher mal ganz normaler Angestellter und der Schritt dann hinaus quasi in diese freie Welt, der fällt vielen schwer, aber wenn da das Herzblut richtig da ist, dann macht man den einfach, weil man dann einfach seinen kreativen Strubbel braucht, heißt, sage ich da immer. Ne? Und aber der braucht natürlich auch dementsprechend dann auch die Honorare. Und das ist genau das, wo jetzt gerade quasi dran ermittelt wird. Ja.
Und der Plan, das Ganze ins Grundgesetz bringen zu wollen, gibt es da noch irgendeine Idee? Gibt es da irgendwelche Initiativen
Ja,
oder?
das wird wieder vorgetragen. Also es wird ja permanent und dann haben wir wieder einen Regierungswechsel und dann war es wieder die alte Partei vielleicht, die jetzt dann wieder in der Opposition ist und so. Dieses Spiel läuft ja schon seit den 90er Jahren. Ne? Es gibt manchmal auch in den Juristen natürlich so ein bisschen die Auseinandersetzung. Die einen Juristen sagen, ja, was hat das jetzt für eine Tragweite, wenn sowas im Grundgesetz drinsteht? Und andere wiederum sagen, ja, eine Gesetzgebung orientiert sich immer am Grundgesetz. Und wir Kulturverbände stehen eher so mal auf der Seite, dass wir sagen, klar, wenn es keine Verankerung hat, gibt es auch keine konkrete Gesetzgebung, die in diese Richtung geht. Und vor allem gibt es nicht diese Rechtssicherheit, dass man weiß, was gehört eben zu der Pflichtaufgabe, dass Kultur Pflichtaufgabe wäre für eine Kommune. Ja? Diese Diskussion habe ich schon zu oft im Stadtrat erlebt. Ja.
Und ich glaube, Privatpersonen, nenne ich sie jetzt mal, würde ich einfach raten, konsumiert Kultur, wenn ihr
Ja.
könnt. Geht ins Theater, geht
Ja.
auf Konzerte, kauft CDs von den Künstlern,
Ja.
kauft euch Bücher, weil das ist eigentlich das, was wir auch brauchen, ne? Also
Ja.
es ist eben nicht nur die Förderung, sondern wir brauchen ja auch die
Ja.
Menschen, die es dann letztlich erreicht und konsumieren und die das
Genau.
vielleicht auch einfach teilen über ihre Netzwerke und Empfehlungen ausschreiben und so weiter.
Ja, und gebt halt vielleicht auch jetzt wieder die Sicherheit, die ihr vor Corona den Kulturanbietern gegeben habt, indem ihr frühzeitig und langfristig bucht, weil ohne diese langfristige Sicherheit passiert es immer wieder, dass Kulturveranstaltungen einfach ausfallen müssen, weil man letztlich immer auf Kante gebaut hat und am Schluss die Künstler vielleicht nicht zahlen kann, wenn man nicht sicher ist, wie viel Buchungen da schon da sind. Also, dass man vielleicht einfach so sein Verhalten selbst nochmal überprüft, wie war das vor Corona und dann vielleicht auch langfristiger einfach solche Dinge bucht. Also, gerade für euch im Theater ist es ja überlebensnotwendig.
Willst du dir noch was wünschen? Ich frage ja
Ja.
immer am Ende, was wünschst du dir? Willst du dir noch was wünschen? Haben wir uns schon genug gewünscht in dieser
Ja,
Folge
ich
jetzt?
glaube, nee, also ich würde mir wirklich wünschen, dass Kultur diese Sicherheit bekommt, die sie eigentlich verdient. Also, das ist das, seit ich im Grunde dahinter blicke. Früher stand man immer, ja, so relativ ratlos davor, warum funktioniert etwas nicht. Mir ist jetzt einfach durch diese Arbeit im Deutschen Kulturrat vieles klarer geworden, warum ich einer Kommune auch nicht mal böse sein kann, wenn sie so reagiert und wenn sie so agiert, wie sie ist. Wie gesagt, ich bin jetzt meiner Verbandsgemeinde in Darmstadt nicht böse, aber spüre natürlich auch, dass da einfach ein größeres Problem da hinten dran steckt. Ich habe einerseits Verständnis, klar, für die politisch handelnden Aktionen. Auf der anderen Seite spüre ich aber auch dann, was für den Kulturbereich da alles kaputt geht im Moment. Ne? Wenn dann etwas passiert, dass eben auch diese Sicherheit für die Kommunen, die Länder und vielleicht den Bund auch selber da ist, dass Kultur einfach zum Leben wie zum Atmen dazugehört. Ja.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön.
Ja, gerne.
Puh, das waren ziemlich viele Themen zu einem großen Thema. Auf jeden Fall ist Kulturförderung und die Frage nach dem Sinn und Wert der Kultur etwas, das uns wohl noch eine ganze Weile begleiten wird. Wer sich noch etwas mehr mit dem Thema befassen möchte, kann gern mal in die Shownotes dieser Folge schauen. Da verlinke ich alles, worüber Michael und ich gesprochen und was wir erwähnt haben. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wer diesen Podcast unterstützen möchte, kann gerne mal auf dem Blog vorbeischauen. Da findet ihr alle Möglichkeiten dafür. Ich freue mich aber auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder weiterempfehlt. Schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei, da gibt's immer Fotos und Videos von den KünstlerInnen, die sich hier vorstellen. Außerdem freue ich mich natürlich über euer Feedback. In der nächsten Folge habe ich dann wieder einen spannenden Gast bei mir. Also, bis hoffentlich bald. Tschüss!